Mich würde mal interessieren, wer von euch wurde denn diesen Monat getauft? Einer ist da, aber es waren ja noch mehr. Zwei sind rausgegangen und die anderen sind im Urlaub, oder? Na gut, also ich freue mich total für alle, die diesen Schritt gemacht haben, sich taufen zu lassen. Und vielleicht hören die ja auch dann noch hinterher diese Botschaft von heute. Ihr habt Mut, dass ihr das gemacht habt, weil es fängt ja was ganz Neues an. Ich meine, mancher von den Täuflingen hatte noch nicht so viel Leben mit Jesus. Andere sind schon ein Stück mit Jesus gegangen. Und da fehlte einfach diese bekennende Glaubenstaufe noch. Aber eben, das ist jetzt geschehen. Und ich freue mich für euch total. Ich weiß noch, als ich getauft wurde, ich wusste, das ist richtig, was ich gemacht habe. Ich habe mich festgelegt, total festgelegt auf den Weg mit Jesus und in sein Leben hinein. Und ich habe sein Leben bekommen. Und das, was ich heute mit euch teilen möchte, das hat was damit zu tun. Es hat was, aber das betrifft eigentlich alle von uns. Mein Thema ist heute berufen zu dienen. Es geht um Berufung wieder mal. Ich habe im April schon mal was dazu gesagt. Und auf unserer Gemeindefreizeit hatten wir auch dieses Thema, was ist meine Berufung, was sind die Begabungen, wo gehöre ich hin im Leib Christi? Und wir haben hier an der Wand so ganz vieles stehen, wo man sich irgendwo finden kann. Aber mein Thema ist heute, berufen zu dienen. Ich habe was darüber gelesen und ich habe in der Bibel darüber gelesen und ich habe gemerkt, Gott legt einen Schwerpunkt darauf. Es ist sein Herz. Wir sind ja ein Leib in Christus oder wir sind der Leib Christi. Und ein Leib hat verschiedene Gliedmaßen. Und jedes Gliedmaß ist nicht autonom in seiner Funktion, sondern das dient dem gesamten Leib. Das hängt nicht nur zusammen und voneinander ab, sondern alles, was das einzelne Gliedmaß tut, ist für den ganzen Leib. Das kann man nicht trennen. Das funktioniert nicht getrennt. Und es funktioniert auch nicht zum Selbstzweck, sondern es ist, wir sind füreinander geschaffen. Und das ist ein Geheimnis, was wir ergründen müssen und dürfen. Es ist also ein Dienst, den jeder hat. Berufung heißt Dienst, dienen, dem anderen von Nutzen sein. Das ist Berufung. Im Leib Christi. Wir haben auch die Berufung, Erben zu sein. Das heißt, wir empfangen dabei auch. Und das Erbe, das ist so immens und so wunderbar und so gewaltig. Wir können immer nur um mehr Offenbarung dieses Erbes bitten, dass wir erkennen mehr und mehr, was für Erben wir sind, was da auf uns wartet. Und ein Stückchen davon dürfen wir hier und heute und jetzt schon erleben. Und das ist schon gewaltig und das ist schon toll. Aber die Herrlichkeit, die auf uns wartet, dieses Erbe, was Jesus für uns bereitet, das wird uns erstmal die Sprache verschlagen. Das wird uns erstmal, ja, das sprengt alles, was wir uns hier vorstellen können an Schönem. Es ist Gottes Wesen, es ist sein Reich. Vielen Dank, Engelbert. So, und das, mir geht es heute um den Dienst. Manchmal sieht dieser Dienst edel und wichtig aus, manchmal aber auch schmutzig und niedrig. Von uns möchte sicher jeder einen edlen Dienst haben. Klar. Aber Gott hat manchmal so ganz andere Gedanken. Jesus zum Beispiel, der band sich eine Schürze um und wusch seinen Lehrlingen die Füße. Es war jetzt nicht gerade eine Arbeit, die man, ja, stell dir das einfach mal ganz praktisch vor, im Hauskreis zum Beispiel. Du holst als Hauskreisleiter oder auch, kann jeder andere machen, du holst eine große Schüssel und du lässt da Wasser warmes rein und es ist Sommer und jeder hat geschwitzt und man sitzt so im Kreis und du fängst an, jedem die Füße zu waschen mit irgendeiner Seife vielleicht, du trocknest sie ihm ab, die Füße, und bist eine ganze Weile damit beschäftigt. Du musst dich bücken, du musst dich hinknien, du musst dich vor denjenigen hinhocken. Und die Füße sind vielleicht nicht das, was am besten riecht vom ganzen Menschen, ja? So, wir hatten mal eine Situation in unserem Hauskreis, in Magdeburg war das noch, da hatten wir auch ein paar Jugendliche mit dabei von der Straße. Und die kamen aus Alkohol, aus Drogen. Und ihre Ausdünstungen waren ziemlich heftig. Und da war einer, der nahm auch irgendwelche Tabletten. Und er war aber zu Jesus gekommen. Und er war jeden Freitagabend, wo wir unseren Hauskreis hatten, war er dabei. Und er liebte Jesus. Aber in Ostdeutschland ist es so, man zieht grundsätzlich seine Schuhe aus, wenn man bei jemand in die Wohnung tritt. So, es roch entsprechend, ja. Wir hatten also Duftmarken da in unserem Wohnzimmer und er hatte seine Füße auf so einem kleinen Wollteppich stehen den ganzen Abend. Und als dann der Abend vorbei war und alle wieder draußen, wir lüfteten und der Geruch ging nicht weg. Er ging einfach nicht weg. Und er blieb und wir dachten, den Teppich müssen wir waschen. So einfach als Beispiel, wir haben es hier mit einem Dienst zu tun, die Füße anderer zu waschen. Es ist kein edler Dienst. Aber Jesus hat genau diesen Dienst genommen, um, wie er wörtlich sagt, uns ein Beispiel zu geben. Das hat er als Beispiel gewählt. Keinen anderen Dienst, sondern diesen Dienst, die Füße der anderen zu waschen. Das finde ich klasse. Aber es ist auch herausfordernd. Es ist ein ganz krasser Kontrast zur Welt. Jesus wollte keine Macht ausüben. Das hat er damit bewiesen. Aber er wollte was anderes. Er wollte Einfluss ausüben. Und das ist ihm auch gelungen. Bis heute gibt es viele Menschen, die ihn ehren, die ihn lieben, die ihm nachfolgen. So weitreichend ist sein Einfluss. Viele haben in der Geschichte diesen Jesus, der die Füße anderer wäscht, in ihr Herz aufgenommen und die gleiche Gesinnung bekommen. Das ist sein Einfluss. Und es entspricht nicht unserem Naturell, das zu tun. Es ist einfach eine ganz andere Gesinnung, ein ganz anderes Wesen. Und wenn wir das tun und wenn wir diese Gesinnung haben und dieses Wesen, dann folgen wir Jesus nach. Ehre erlangt man im Reich Gottes schon, aber nicht durch Position, sondern durch Dienen. Und das sieht manchmal ziemlich demütigend aus, also ohne Ehre. Und das müssen wir aushalten lernen. Die Ehre kommt erst zum Schluss. Vielleicht nicht im hiesigen Leben, bei manchen auch im hiesigen Leben, aber nicht immer. Wie kann ich denn jetzt solch ein Diener werden? Heißt es, wenn ich dienen will in der Gemeinde, dass ich dann alles andere liegen und stehen lasse, Verantwortungen, die ich habe, nicht mehr so wichtig nehme, Gemeinde zuerst, der Dienst, wenn irgendeine Anfrage kommt, wir brauchen jemanden, der die Toiletten putzt, wir brauchen jemanden, der die Stühle stellt oder wir brauchen jemanden, der im Lobpreis mitmacht, wir brauchen jemanden, der predigt. Lass ich alles stehen und liegen? Als erstes muss ich meine Verantwortung, meinen Verantwortungsbereich kennen, der mir von Gott gegeben ist. Das heißt, ich muss überlegen, wo hat mich Gott reingestellt? Wo hat er mich berufen? Habe ich eine Familie? Bin ich Vater? Bin ich Mutter? Habe ich einen Ehepartner? Was ist meine Verantwortung bei der Arbeit? Das sind Dinge, in die hat mich Gott auf natürliche Weise reingestellt, reingeführt. Und diese Verantwortung, die soll nicht vernachlässigt werden, sondern die steht erstmal da. Und wenn ich, da heißt es auch, ein Ältester soll seiner Familie vorstehen, gut vorstehen. Auch ein Hinweis darauf, dass wir treu sein sollen in den Dingen, in die uns Gott gestellt hat, auch in den kleinen Dingen, vielleicht auch hinter die Kulissen schauend, das, was niemand so vordergründig wahrnimmt, da bin ich erstmal Diener und lerne Treue und lerne Gewissenhaftigkeit. Nicht jeder von uns ist gewissenhaft gestrickt. Das muss man lernen. Und der Heilige Geist hilft uns dabei. Und dann, wenn ich meine Verantwortungsbereiche definiert habe, die wichtigen, die weniger wichtigen, wie nutze ich dann meine Zeit? Wenn eine Anfrage aus der Gemeinde kommt, dann ist es gut, mit freudigem Herzen gerne zu dienen, aber eben nicht immer einfach sofort meine Zusage zu geben, sondern Gott zu fragen, Gott, was ist dein Wille? Wo stehe ich drin? Und wenn er schon mal zu mir gesprochen hat, dann muss er nicht immer wieder neu zu mir sprechen, dann sind bestimmte Dinge einfach klar. Und ich muss auch meine Verantwortungsgrenzen kennen. Es gibt Grenzen für jeden Einzelnen. Jeder hat andere Grenzen. Das wurde mir auch so bewusst. Es gibt viele ausgebrannte Leiter in der christlichen Landschaft. Es gibt viele Leiter, die an ihr Limit gestoßen sind und darüber hinausgegangen sind. Vielleicht aus Pflichtbewusstsein, vielleicht aus Ehrgeiz. Im wahrsten Sinn des Wortes, weil sie noch mehr Ehre wollten. Und Gott muss uns bewahren davor und wir müssen achtsam sein, dass wir unsere Grenzen, die Gott uns gesetzt hat, nicht übertreten. Wisst ihr, was passiert, wenn man seine Grenzen überschreitet? Dann kommen Stress und Sorge. Und wenn die kommen, die beiden, Stress und Sorge, dann müssen wir aufpassen. Hoppla, was habe ich, wo bin ich zu weit gegangen? Wo habe ich mir zu viel aufgehalst? Wo nehme ich mir Dinge, die Gott mir nicht gegeben hat? Wo verwalte ich zu viel? Es hat auch was mit Besitz zu tun. Sollte ich vielleicht reduzieren, weniger haben, weniger Geld verdienen auch? Ja, auch das. Ist mein Job das Maß oder ist Gott das Maß? Auch da kann ich ausbrennen oder ich kann das geistliche Leben vernachlässigen. wenn ich nicht diese Impulse von Gottes Geist achte. Es gibt einen Rahmen, den Gott mir gesteckt hat. Diese Grenzen sind nicht einfach so Grenzpfosten, sondern es ist ein Rahmen. Man muss es auch mal sehen wie bei einem Bild, was einen Rahmen hat. Erst der Rahmen bringt das Bild zur Geltung. Und Gott hat uns allen einen Rahmen gegeben, in dem wir wirken dürfen, wirken sollen, in dem wir Verantwortung haben, der uns gesetzt ist, damit wir darin Gott verherrlichen. Und nicht jeder von uns muss alles können und weit über den Rahmen hinaus noch wirken. Paulus sagt selbst, er möchte nicht in den Wirkungskreis anderer eindringen. Das ist, das muss man lernen. Das hat man nicht von Anfang an ein Gespür dafür, sondern man muss es lernen, dass Gott einem einen Rahmen gesetzt hat und dass es Wirkungskreise gibt, die gehen mich nichts an oder die nicht in der Weise, dass ich da reinwirken soll. Und so ist es auch in der Gemeinde. Jeder von uns hat einen Aufgabenbereich, einen Verantwortungsbereich, der für ihn maßgeschneidert ist von Gott. Und darin kann er wirklich gut sein. Und Gott kann das auch erweitern. Klar, die Grenzen kann er auch erweitern. Aber das bestimme nicht ich. Das werde ich dann merken, wenn er das tut. Aber wichtig ist, wenn ich in die Nähe meiner Grenzen komme und Stress und Sorge sich einstellen, dann brauche ich dringend diese Zeit mit meinem Schöpfer, mich neu zu orientieren und zu fragen, wo habe ich zu viel? Wo mache ich zu viel? Es hat mal jemand gesagt, nicht die Not soll uns antreiben, Gutes zu tun und zu helfen, sondern die Liebe Christi. Und ich denke, viel solches Ausgebranntsein kommt, weil man die Not als oberstes Gebot hingestellt hat und gesagt hat, ich muss doch den Nöten begegnen, den Nöten der Menschen. Es gibt so ein Helfersyndrom, dass man sich Lasten auflegt. Die legt dir Gott nicht auf. Die legt er dir nicht auf. Und das ist wichtig, gerade für die, die in einem Seelsorgedienst zum Beispiel stehen oder die ein Gehör haben für die Nöte anderer. Es gibt im Leib Christi eine ganze Menge solcher Menschen. Und ich muss sagen, ich bin auch so jemand, der hört schnell zwischen den Zeilen, was den anderen attackiert. Und ich kenne noch ein paar andere, die das sehr ausgeprägt haben. Und wir müssen lernen, die Dinge erstmal an Gott vorbeigehen zu lassen, bevor wir uns irgendetwas auf die Schultern laden. Das ist ein ziemlich wichtiges Thema. Das mit den Grenzen und das Gott zuteilt und ich mir das nicht selber raussuche. Und deshalb möchte ich mit euch einige Verse aus verschiedenen Briefen des Neuen Testaments lesen dazu. Und zwar ist es Römer 12, Vers 3, ganz bekannt. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Es hat also etwas damit zu tun, dass Gott zuteilt. Das kann sehr unterschiedlich sein. Und deshalb ist es auch total unangebracht, sich zu vergleichen mit anderen. Das ist ganz wichtig. Dieses Vergleichen ist ein großes Übel. Das liegt uns zwar allen, wir vergleichen uns sehr gerne mit anderen, wir messen uns aneinander, aber das sollte im Leib Christi nicht sein. Anreizen zur Liebe, ja. Aber was den Dienst betrifft, da müssen wir vorsichtig sein. Da hat Gott für jeden von uns eine ganz individuelle Berufung. So, und dann 1. Korinther 7, Vers 17. Doch wie der Herr einem jeden zugeteilt hat, wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er. Und so verordne ich es in allen Gemeinden. Also das ist eine sehr grundsätzliche, ein sehr grundsätzliches Gebot. Er ordnet es in allen Gemeinden an, dass jeder in dem wandle, in dem er berufen ist. Von Gott zugeteilt. Und in 2. Korinther 10, 13 heißt es, wir aber wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maß des Wirkungskreises, den uns Gott als Maß zugeteilt hat, nämlich auch bis zu euch zu gelangen. Das war dann Paulus' Absicht. Ne? Da wusste, das ist sein Maß, er muss noch dahin gelangen zu ihnen. Es geht um das richtige Maß in allem. Und wir brauchen unbedingt den Heiligen Geist dazu. Das ist nicht eine Kopfsache. Das ist nicht einfach eine Frage von Logik. Sondern wir brauchen den Heiligen Geist. Er teilt uns das richtige Maß zu. Epheser 4, Vers 7. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Hier sind wir nicht die Bestimmer, auch wenn es um unseren Dienst geht, sondern Gott hat ein Maß und Gott hat eine Gabe und er ist der Geber. Und er hat auch die Koordination, er kennt die Funktion jedes Einzelnen. Und wenn er das Haupt ist, dann gehen von ihm die Impulse aus und von ihm ist dieses Miteinander harmonisch und so, dass der Leib als Ganzes funktioniert. Es ist schon erstaunlich, was für einen hohen Stellenwert diese Sache in der Bibel hat. Und wir sollten es schon mit Respekt betrachten, welche Berufung jeder in der Gemeinde hat. Ein wichtiger weiterer Punkt für den Dienst ist, und das hängt auch damit zusammen, ist, ich bleibe ein Lernender. Egal, wo ich mich in der Entwicklung als Jünger Jesu befinde. Ich bleibe ein Lernender. Da heißt es in Lukas 22, Vers 25 und 26, Jesus sprach zu ihnen, die Könige der Nationen herrschen über sie und die Gewalt über sie üben, lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Mir geht es vor allem um diese Aussage, Jesus erklärt hier, dass der Größte wie der Jüngste sein soll. Was ist das Kennzeichen des Jüngsten? Er ist der, der von allen noch lernt. Wenn man Geschwister anguckt, der Jüngste, der guckt den großen Geschwistern alles ab. Natürlich auch die Dummheiten. Aber das ist doch typisch für den Jüngsten. Man muss ihn angucken, dann weiß man, wie die Geschwister ticken. Wenn also selbst der Größte unter uns sein soll wie der Jüngste, dann heißt es doch praktisch, dass wir immer in der Bereitschaft bleiben sollten, zu lernen voneinander und zu schauen, was kann ich vom anderen noch nehmen, was kann ich gewinnen von ihm, wo kann er mich bereichern. Wo kann ich ihn unter Umständen auch fragen? Kannst du mir das beibringen? Weil es wäre für mich ein Gewinn, wenn ich das auch könnte. Das ist sehr entlastend, wenn man dann schon eine Weile mit Jesus unterwegs ist und man weiß, ach, der Junge, der hat auch noch was zu geben für mich. Ich bin nicht nur der austeilt, sondern der auch dem Jungen hat Gott etwas gegeben, was ich vielleicht noch nicht habe, wo ich noch mich weiterentwickeln darf. Wenn ich ein Diener in der Gemeinde sein möchte, ist es grundlegend wichtig, dass ich lernender bleibe. Dienen und lernen. Zwei demütigende Tätigkeiten. Aber das ist das, was wir brauchen im Leib Christi. Der Diener erkennt auch, wo er noch etwas zu lernen hat. Er sieht die Menschen, die etwas haben, was er noch nicht hat, was er aber haben darf, was er haben sollte. Charaktereigenschaften, gute Charaktereigenschaften. Ich meine jetzt nicht die Gaben, die nicht für ihn nicht sind, sondern ich meine jetzt zum Beispiel wachsen in der Liebe, wachsen in der Geduld, wachsen in der Barmherzigkeit, wachsen in der Freigebigkeit. Das alles sind Charaktereigenschaften, wachsen in der Demut, die Gesinnung des Christus ausmachen. Und wenn da einer zum Glauben kommt und es sind seine ersten Tage in Christus und er kommt daher und hat eine totale Demut, dann berührt mich das als der schon vieles weiß und den anderen belehren kann. Und ich sage, die Demut möchte ich wieder haben. Da möchte ich wieder hinkommen, so demütig zu sein. Und das tut uns allen gut, wenn wir diese Haltung miteinander trainieren und üben. Es ist ja auch so, je mehr ich lerne oder bereit bin zu lernen, desto mehr habe ich auch zu geben. Und wenn da einer ist, das gibt es leider auch, der sagt, ja, meine spezielle Gabe ist das und das und außerhalb dieser Gabe, ja, bin ich jetzt nicht so begabt und da könnt ihr nicht auf mich zählen und da bin ich Spezialist und da würde ich euch gerne dienen in dieser Spezialität. Dann ist es doch irgendwie schade und eigentlich würden wir doch gerne haben, dass solch ein Mensch dann in unserer Mitte doch an seinem Herzen zulässt, dass er noch andere Dinge dazulernt. Das sollte nicht so bleiben. Also legen wir uns nicht fest und sagen, so bin ich, so hat mich Gott geschaffen und mehr gibt's nicht von mir, sondern wir dürfen lernen. Es spielt auch keine Rolle, ob ich einen Titel habe, ob ich eine Funktion habe, ob ich eine Position habe. Ich bleibe lernend. Jünger Jesu heißt Lernender von Jesus zu sein. Das kann man auch in der Erziehung sehen mit den Kindern. Aber eben auch geistliche Kinder. Mir fiel mal auf, wenn wir jemanden zum Glauben führen und derjenige wächst und oder wenn wir auch unsere eigenen Kinder anschauen, sie wachsen und irgendwann wachsen sie über uns hinaus. Also nicht nur im Sichtbaren, sondern ihre Verantwortungsbereiche können teilweise wirklich größer sein als unsere eigenen. Wir haben das mit unserem Sohn erlebt. Er ist Familienvater, er hat Verantwortung, die wir in dem Umfang so nicht hatten. Und es ist erstaunlich, wie er das meistert. Und da können wir ihm nicht reinreden, da können wir nur von ihm lernen. Das ist etwas, was uns nicht unbedingt liegt. Ja? Wenn ein Vater sieht, dass der Sohn besser ist als er, dass er sich besser entwickelt, als er das war, das ist schon, er kann nicht mehr einfach so sagen, das musst du so und so machen und ich nehme dich an die Hand, sondern irgendwann kommt der Tag, da wächst der Sohn über den Vater hinaus. Und das gibt es auch im Geistlichen. Und dann sollten wir Leute sein, die das fördern und die sich freuen mit dem Jungen. Und die sagen, ja, so habe ich mir das vorgestellt. Und wir geben Rückendeckung und Gebet und fördern den anderen, wenn er über uns hinaus wächst. Ja, wir haben ja hier auch Familien, deren Kinder gläubig sind und Familie gegründet haben. Und ich denke, es kann auch im Geistlichen, im Geist ist es Freude, totale Freude. Wenn man sieht, wow, das ist eine bessere Mutter, als ich es war. Meine Tochter macht das besser. Das ist gut. Zusammenfassend könnte man jetzt von diesen beiden Punkten sagen, den meisten Einfluss haben wir, wenn wir die Demut Jesu haben. Ja, klingt paradox, aber das ist so. Selbst bei Ungläubigen hinterlässt du einen bleibenden Eindruck, wenn du nicht nach den Maßstäben der Welt lebst, sondern nach den Maßstäben Jesu. Und wenn du dienst und wenn du demütig bist, auch wenn das gar nicht ihrem Erfolgsverständnis entspricht, das macht bleibenden Eindruck. Und es kommt die Zeit der Not, wo ein Mensch, der Gott nicht kennt, sich daran erinnert und sagt, wow, da war eine Kraft, die kenne ich nicht, die will ich auch haben, die brauche ich jetzt. Das kann auch Mission sein. Der dritte wichtige Punkt über Berufung des Dienstes ist, wie erkennt man die verschiedenen Begabungen? Wie erkenne ich Begabung? Und wir hatten auf der Freizeit am letzten Tag so eine wunderbare Zeit miteinander, wo wir einander zugesprochen haben, was wir im anderen erkennen und was wir sehen. Oft ist es ja so, dass man für sich selber eher einen blinden Fleck hat und nicht so genau weiß, wo tendiere ich hin. Und andere sagen einem dann, ich sehe in dir das, ich sehe in dir das und ich sehe, wie du da stark bist. Und das brauchen wir, dass wir uns gegenseitig zusagen, wo wir die Stärke sehen, ohne jetzt einem da Honig ums Maul zu schmieren. Es geht darum, bei der Wahrheit zu bleiben und zu sagen, was sehe ich in dem anderen an guten Dingen. Eine Glaubenssicht entwickeln. Und das ist auch etwas, ist auch eine Berufung, die wir haben, dass wir einander mit Gottes Augen sehen. Dass wir lernen, einander mit Gottes Augen zu sehen. Und ich habe mal mir fiel das mal so auf, im Natürlichen ist es ja so, wenn Kinder alles tun, nur nicht das, was du ihnen gesagt hast, dass sie es tun sollen, dann ärgert es dich. Und dann denkst du, was sind die ungehorsam? Einerseits. Andererseits, da ist Kreativität. Da ist Einfallsreichtum. Die machen ganz verrückte Sachen. Wir haben das jetzt gehabt mit unseren Enkeln. Wir haben gesagt, das machen wir jetzt. Und sie haben an alles andere gedacht und haben sich ausgetobt und haben sehr kreativ diese Anordnungen von uns umgangen. Ja, so ist es eben. Und wir waren, als wir gottlos waren, auch begabt im negativen Sinne. Ja, wir haben Begabungen, die eigentlich in uns zum Guten reingelegt waren, weil Gott ist unser Schöpfer immer noch. Die haben wir missbraucht, zum Beispiel Musikalität oder die Gabe, andere zu begeistern. Wenn man nicht den Geist Gottes hat, dann begeistert man andere zum Bösen, dann verführt man. Wenn man musikalisch ist, man ehrt Gott nicht mit Musik. Man ehrt sich selber oder irgendwelche Götzen. Und so gibt es viele Beispiele. Aber wenn wir Gottes Blick bekommen für die Menschen um uns herum, dann erkennen wir, was Gott in sie reingelegt hat. Vielleicht gebrauchen sie es noch nicht zur Ehre Gottes, aber wir wissen schon, den hat Gott begabt. Und was der hat, das muss umgewandelt werden durch die Herrlichkeit Gottes und erneuert werden, und dann kann Gott ihn gebrauchen. Auch bei unseren Kindern können wir das so sehen, ja. Auch unsere Kinder kommen mit vielen Begabungen auf die Welt, und dann gilt es, für sie zu glauben und zu vertrauen und zu glauben und auch für sie zu beten, dass sie diese Gaben zum Guten und zur Ehre Gottes einsetzen. Wenn wir die Begabungen in anderen entdecken, dann hat das Folgen. Dann werden wir anders über sie denken. Also ich werde dann nicht mehr mich beklagen, jammern, stöhnen, mich empören über die negativen Dinge, die ich bei anderen sehe. Oder es wird mich nicht einfach nur frustrieren, sondern ich werde das Potenzial dahinter sehen. Ich werde sehen, okay, wenn das durch den Tod Jesu geht, dann kann Gott das gebrauchen. Fähigkeiten, die verwandelt werden müssen. Die gute Nachricht ist nämlich, dass Gott deine Eigenarten und Fähigkeiten verwandelt und ihnen eine ganz neue Richtung gibt. Und was vorher egoistisch, destruktiv, selbstherrlich ausgelebt wurde und dir und anderen zum Schaden war, das geht durch den Tod Christi, steht auf zu Begabung und Talenten, die Gott ehren und ihn verherrlichen. Es kostet aber einen Preis. Nämlich alles, was mir mal geholfen hat, was mich mal stolz gemacht hat, was mal mein Kapital war, muss ich erstmal loslassen. Loslassen, Gott abgeben, wirklich loslassen. Alles, was mir Gewinn war, wie Paulus sagt, erachtet er als Kot. Alles, was mir Gewinn war, und wenn es noch so schillernd und gut und schön war, ich muss es loslassen. Es muss erstmal aus meiner Hand raus, aus meinem Besitz. Und dann, wenn ich es Gott gegeben habe, wandelt er es um. Und dann kann meine Begabung und alles, was ich da gelassen habe, kann er verwandelt neu in mich reingeben. Und dann dient es der Gemeinde. Dann dient es dem Leib Christi. Dann dient es der Ehre Gottes. Dann baut es auf. Deshalb heißt es auch im Korintherbrief, alles geschehe unter euch zur Erbauung des Leibes Christi. Und auch was verändert sich, wenn ich die Berufung und Begabung in meinen Geschwistern wahrnehme, wenn ich mir den Blick Gottes für die anderen geben lasse? Da verändert sich noch was, nicht nur mein Denken über sie, sondern auch mein Reden. Die Zunge ist ja dieses kleine Ruder vom großen Schiff. Und dieses kleine Feuerchen, was den ganzen Wald anzünden kann. Die Zunge hat Macht. Wie rede ich? Was rede ich? Und da heißt es auch, wer seine Zunge im Zaum halten kann, der hat Herrschaft über den ganzen Leib. Also, das ist was, was unsere Beachtung braucht. Und wenn ich einen anderen Blick, einen hoffnungsvollen und glaubensvollen Blick für meinen Bruder, für meine Schwester habe, dann werde ich anders von ihnen sprechen. Dann werde ich ihnen gute Dinge zusagen, Dann werde ich das Lobenswerte erwähnen, wie es in Philipper 2 heißt. Alles, was wohl lautet, dieses erwäget. Dann werde ich meinen Mund aufmachen zum Guten. Und dann weiß, dann wird das, was ich spreche, wird durchsetzt sein von Zuversicht. Ich werde das Gute erwarten und es wird kommen. Das finde ich eine sehr, sehr große Befreiung. Ja, dass Gott erstens mal unserer Zunge so viel Autorität gegeben hat, aber dass wir befreit werden, mit unserer Zunge Dinge auszusprechen, die dadurch in Existenz kommen. Dass wir Dinge aussprechen dürfen, die guten Dinge, nicht irgendwelchen, ja, es geht hier nicht dieses Prinzip des positiven Denkens und dann entwickelt sich das schon oder so. Nein, es geht hier um eine geistliche Ordnung. Gott hat dem Sprechen einen hohen Stellenwert eingeräumt. Er selber sprach und es wurde. Und er hat uns zu seinem Ebenbild geschaffen und hat gesagt, was ihr sprecht, das wird. Wenn ihr sprecht zu diesem Berg, hebt dich ins Meer, so wird es geschehen. Das ist ein geistliches Prinzip und es ist eine große Verantwortung, die wir haben füreinander. Was spreche ich dem anderen zu? Und auch für mich persönlich. Murrig, wenn etwas nicht so schön aussieht? Oder sehe ich mit Gottes Augen, dass alle Dinge mir zum Nutzen sein werden? Alle Dinge wirken zum Besten für die, die Gott lieben. Also kann ich gut davon sprechen, auch wenn mein Konto im Minus ist. Ich kann sagen, jetzt hat Gott die Gelegenheit, sich in meinem Leben zu erweisen. Und ich muss nicht jammern. Oder wenn ich eine Verletzung habe und Schmerzen, dann kann ich sagen, jetzt wird sich Gott erweisen in meinem Leben. Und wenn ich leide, werde ich andere trösten können. Und ich werde einfach diese negativen, scheinbar negativen Dinge in meinem Leben, ich werde ihnen keine Autorität mehr erlauben, mein Leben zu zerstören, sondern Gott ist darüber Herr und er ist der, dem immer Lob und Dank gebührt. Und ich erlebe seit über 40 Jahren, dass Gott für mich ist. Und dass egal was geschieht, egal was für scheinbare Missgeschicke geschehen, es wendet sich immer so, dass ich sagen kann, danke Jesus, du hast es irgendwie geschafft, das umzuwenden und da was Gutes draus zu machen. Ich glaube, nach über 40 Jahren kann man das schon sagen. Da sind schon Dinge passiert, wo ich gesagt hätte, ich hätte es mir nicht ausgesucht. Das hätte ich lieber nicht erleben wollen. Und dann aber zu sehen, boah, das wurde gar nicht so schlecht. Das ist sogar gut geworden. Da hat Gott was Gutes draus gemacht. Er hat es umgewandelt. Und das ist ein wichtiger Aspekt in Bezug auf unsere Berufung. Unsere Berufung in dieser Welt ist, gut zu reden, das Gute auszusprechen, das Lobenswerte, das Edle, Gottes Lob auszusprechen, ihn zu ehren mit unserem, nicht nur mit den Taten, auch mit den Worten. Die Worte sind ganz wichtig, weil sie sind wie Plakate. Ja, wir sind wie kleine Plakate in dieser Welt. Wenn jedes Wort, das ausgesprochen wird, ist es wird gehört. Und viele beobachten uns ganz besonders und hören unsere Stimme ganz besonders deutlich, weil sie suchen nach, wie wir das im Neuen Testament an vielen Stellen lesen, suchen nach Fallen, wo sie uns sagen können, siehst du, habe ich dir doch gesagt, es gibt keinen Gott. Und da ist es wichtig, was wir aussprechen, ja. glaube ich denn wirklich, dass Gott gut ist? Dass er für mich ist? Wenn ich es wirklich glaube, werde ich das aussprechen. Der Vater im Himmel, dem alle Ehrerbietung zukommt und gehört, der kommt uns mit seinem wunderbaren Geist zu Hilfe. Er ist derjenige, der uns ausrüstet, der uns die Kraft zu allem gibt und der uns auch verändert, der uns nicht so lässt, wie wir sind, und darüber bin ich sehr froh. Und ich danke Gott für die Gemeinde, für die Berufung, die jeder hat, für dieses Miteinander. Ich freue mich über jeden von euch hier und ich bin total glücklich, dass es Gemeinschaften wie diese gibt, wo sich Gott offenbart. In unserer Schwachheit, aber er zeigt sich als der Lebendige, der drüber steht, der uns vergeben hat durch das Blut Jesu, der weitergeht mit uns, der uns nicht fallen lässt, der nicht den Kopf schüttelt und sagt, hat doch keinen Wert. Und wie wir heute schon gehört haben aus Hesekiel, diese Verse, es geht auch um seine Ehre dabei. Er lässt uns auch nicht fallen wegen seiner Ehre, weil er sich gerne beweist als der lebendige Gott, der stärker ist als unsere Schwachheiten. Er lässt uns nicht fallen. Und diese Veränderung, die das Volk Israel erleben darf, dass das steinerne Herz erweicht wird und ein neues Herz in ihr Inneres kommt, das dürfen wir auch erleben, weil wir sind ja nicht besser. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Weg frei gemacht hast, dass du unsere Herzen veränderst. Danke, dass du uns Stück für Stück umgestaltest in dein Bild. Und dass wir diese Berufung, diese kostbare haben, füreinander da zu sein, einander zu dienen. Und du gibst uns die Begabung und du setzt uns auch Grenzen, was für uns gut ist und wo du uns einfach haben willst. Und ich danke dir wirklich, dass du so einen wunderbaren Plan hast. Herr, das konnten wir nicht denken. Aber wir dürfen da drin wohnen in deiner Gemeinde. Wir dürfen es erleben. Du bist in unserer Mitte und ich preise dich dafür. Danke, Jesus. Amen.